Darf ich mich mal unbeliebt machen?
Na, mach doch.
Bist du sowieso? Dankeschön. Aber ich fand das an der Stelle erstmal ein gutes Zeichen vom Barmetreiber zu sagen, pass mal auf, das geht so nicht weiter.
ARD. Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußball-Podcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Daniel George und bei mir heute wieder Guido Hensch.
Grüß dich.
Wir nehmen auf am Donnerstag, die Uhr zeigt 9.03 Uhr. Ich war nämlich krank am Montag, bin immer noch krank, aber also die Leute da draußen kennen ja keine Gnade, das weiß ich ja, von daher habe ich mich hierher geschleppt, ja.
So. Daniel, wir nennen das heute nicht mehr krank, das war Belastungssteuerung bei dir und jetzt geht's wieder halbwegs und zum Wochenende bist du fit.
Zum Wochenende, genau. Wir wollen trotzdem noch zurückblicken, 1:1 gegen Osnabrück. Guido war im Stadion, ich war zu Hause auf der Couch, hab's mir angeschaut. Wir wollen nach vorne blicken, Auswärtsspiel am Samstagabend, ich glaube beste Sendezeit, 20:30, wenn mich nicht alles täuscht, beim ersten FC Kaiserslautern, beim Pokalfinalisten. Wir wollen auf die Situation im Abstiegskampf gucken und viele Themen ansprechen, die euch da draußen bewegen, die nämlich als Rückmeldung in unserer Facebook-Gruppe kamen. Da kann ich aber vorweg schon sagen, wir werden ein großes Thema, nämlich die Kaderplanung für nächste Saison, nochmal in einer Sonderfolge behandeln. Bestenfalls nach dem Klassenerhalt.
Also vielleicht. Wollte ich sagen, schon, kommt ja auch darauf an, wofür man planen muss, ne?
Vielleicht schon nach dem kommenden Wochenende?
Ja.
Fragezeichen, das besprechen wir noch, aber lass uns anfangen mit dem 1:1 gegen Osnabrück. Am vergangenen Sonntagnachmittag war es. Mit was für einem Gefühl bist du da aus dem Stadion raus, Guido?
Naja, mit so einem Gefühl, das offenbar viele Menschen mit mir geteilt haben. Die sahen nicht so hundertprozentig glücklich aus. Und einer sagte dann ziemlich treffend so, es macht im Moment leider keinen Spaß mehr. Also man erwartet mittlerweile schon fast das Schlimmste. Ich habe ja schon mal gesagt, man kann sich kaum noch über Tore freuen. Diesmal dauerte es, keine Ahnung, gefühlt 2,5 Minuten. Da hast du wieder das Ding um die Ohren gehauen gekriegt. Das ist natürlich so ein bisschen ernüchternd, auch gerade in so einem Spiel, wo ich wirklich eigentlich der Meinung war, okay, jetzt liegt da wirklich diese Chance, du machst das Ding zu Hause und dann sieht's eigentlich schon sehr, sehr gut aus. Da kommt der Tabellenletzte. Ich war auch in Osnabrück in der Hinrunde, hat der FCM über 70 Minuten, fand ich das sehr, sehr gut gemacht. Hinten raus wurde es nochmal ein bisschen schwieriger, aber alles in allem recht souveräner Auftritt. Und dann dachte ich mir, okay, nach dem Erfolg jetzt in Rostock, alle wissen, worum es geht, mach das Ding zu Hause klar und dann kann man relativ entspannt auf die letzten drei Partien gucken, aber es hat sich mal wieder bewahrheitet, man weiß nie so richtig, ne? Also mittlerweile ist der FCM auch diese berühmte Schachtel Pralinen aus Forrest Gump und man weiß nie, was drin ist. Diesmal hat es leider nur zu diesem Unentschieden gereicht und deshalb müssen wir immer noch so ein bisschen bangen.
Und es hätte ja am Ende auch noch schief gehen können, ne? Pfostentreffer in der Nachspielzeit von Quasi Vrieth.
Ja, also das hat sich eigentlich für mich schon früh angedeutet, wie diese Partie laufen könnte. Es war ja relativ warm auch am Spieltag und ich fand, der FCM ist in den ersten 20 Minuten sehr, sehr viel gelaufen, sehr viel Aufwand betrieben, immer wieder angerannt, hatte ja auch schon seine Möglichkeiten, die er dann nicht genutzt hat. Ja, und Osnabrück stand da, ich habe gesagt, das ist so ein bisschen Energiesparmodus, ja, wir gucken uns das hinten erstmal an und es war von vornherein klar, sie setzen eben auf Konter. Ich hatte ja vorher auch schon gehört, dass die so ein paar Jungs haben, die in den Top Ten der besten Sprinter der Liga sind, also dann kannst du so eine Kontertaktik auch fahren, wenn du das Tempo in der Mannschaft hast. Und so haben sie das von Anfang an gesehen, das Spiel. Natürlich hätte es anders laufen können, wenn der FCM seine Chancen schon mal eher genutzt hätte, wenn er getroffen hätte. Aber das ist ja in den letzten Wochen beileibe nicht mehr so selbstverständlich. Ich habe wirklich lange gegrübelt, ja, und tatsächlich, also man muss weiter festhalten, das letzte Mal, dass der FCM wirklich nach einer eigenen Kombination aus dem Spiel heraus getroffen hat, war gegen Schalke und da war es noch ziemlich kalt draußen. Also das ist schon ein paar Tage her. Und das zeigt so ein bisschen das Dilemma, ne? Also mittlerweile hat man das Gefühl, man braucht die Elfmeter, um noch Tore schießen zu können. Fand ich diesmal jetzt auch nicht so ein ganz klares Ding. Muss man vielleicht, wenn man in der Entscheidung erst mal sagt, das ist keiner, sich nicht unbedingt korrigieren. Ich habe mich natürlich gefreut, dass er es getan hat. Habe mich noch mehr gefreut, dass der dann auch wirklich drin war. Wer weiß, wie es sonst ausgegangen wäre. Also das ist ja auch immer so eine Frage für den Hinterkopf, wenn du so ein Ding noch vergeigst. Also insofern hat es dann für einen Punkt gereicht, der verdient war. Aber hast du schon gesagt, es hätte auch ganz dumm laufen können noch.
Hat dich überrascht, dass Boyan Teixeira geschossen hat? Ich meine, Mo El-Hankouri ist verletzt. Der hat das sehr gut gemacht zuletzt, aber...
Ja, naja, wir haben uns ein bisschen grübelnd angeguckt. Was passiert denn da jetzt? Kommt da jetzt Njaka, macht es Kondé? Also Attic ist, glaube ich, erstmal geheilt nach seinen vielen Verschossenen, obwohl er eigentlich immer noch sagt, er hat dieses Selbstvertrauen dann auch. Ja, und die Scherer, ja, erst dachte ich auch erst, gibt ja diese alte Regel, die natürlich auch wahrscheinlich mittlerweile längst überholt ist, dass der gefoulte Spieler und überhaupt, aber nun ja, so ein grobes Foul war es nicht.
Ich wollte gerade sagen, war nicht so schlimm als Foul.
Also, ja, und dann erinnerte man sich, ach ja, da war ja was, als man ihn verpflichtet hatte, da hat er ja da gespielt mit Kapverden, hat ja da auch einen Elfmeter geschossen. Ah, vielleicht kann er das und hat das sehr souverän gemacht und insofern haben wir mal wieder einen richtig schönen Torjubel gesehen, ne? So ein kleines Tänzchen, also das gefällt mir besser als irgendwas so Einstudiertes.
Zumindest kein Salto, wo man sich verletzen kann.
Ja, genau das.
Lass uns aber gleich vielleicht über Brian Teixeira sprechen, da kamen auch relativ viele Fragen, das war ja in den letzten Wochen immer schon Thema, fest verpflichten oder nicht. Es kam auch mal die Rückmeldung, wird vielleicht ein bisschen zu positiv gesehen. Du hattest auch schon gesagt, ja, ruhig Blut, war jetzt noch nicht ganz so überzeugend, aber auch nicht unbefriedigend. Wie siehst du das? Also ist auf jeden Fall ein Thema, glaube ich, was diskutiert werden sollte. Ne?
Ja, also ich fand ihn jetzt am letzten Sonntag deutlich auffälliger. Also er hat viel gefordert, hat viel versucht. Wir haben dann auch das eine oder andere Mal Tempo gesehen. Natürlich eine Situation sehr unglücklich, ja, dieser 60-Meter-Sprint und dann haust du ein Luftloch. Naja, aber zumindest hat er mal angedeutet, dass er was machen möchte. Ich fand, der FCM hätte aus diesem Matchup, das er da hatte gegen den Dreier, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, eigentlich viel mehr machen können. Denn es war für mich eigentlich gefühlt der schwächste Mann bei Osnabrück. Und Teixeira hatte da eigentlich deutliche Vorteile. Nur hat man es dann irgendwie viel zu selten geschafft, sagen wir mal, das Spiel so ein bisschen rüber zu verlagern, sodass er dann da wirklich in so einer 1-gegen-1-Situation gebracht werden kann. Da hätte man noch mehr draus machen können. Aber ja, er war bei vielen Aktionen mit drin, hatte ein paar Abschlüsse. Also er versucht, seine Chance zu nutzen. Das ist deutlich geworden jetzt in der Partie gegen Osnabrück. Und ja, es scheint so ein bisschen so ein gute Laune-Typ zu sein, ne? Einer der viel positive Energie mitbringt. Und wenn man jetzt schaut auf die aktuelle Situation, was der FCM da auf den Außen ansonsten noch hat, also Amici hat mich nach wie vor noch nicht überzeugt. Scheker scheint im Moment überhaupt keine Rolle mehr zu spielen. Da, gefühlt ist der auf dem Absprung, glaube ich. Da scheint irgendwas nicht mehr zu passen. So, aber und dann,
gute Frage, wenn ich ja kurz rein darf. Gute Frage, warum eigentlich, ja?
Ja, ich frage es mich auch. Also es wäre einer, der bei mir immer sozusagen Startelf wäre, wenn er nicht verletzt wäre, weil er hat wirklich sein Potenzial schon ganz oft gezeigt. Kann ja nur, ich spekuliere einfach mal, vielleicht irgendwo nicht passen, irgendwo mit dem Trainer oder wie auch immer. Oder ich weiß nicht, was da vorgefallen ist. Jedenfalls ist er jetzt in der Rückrunde bei deutlich weniger Einsatzzeiten. Und ich glaube, er ist auch nicht so einer, den du dann wie jetzt auch irgendwie für 5 Minuten hinten nochmal reinschmeißen kannst. Also der zündet nicht irgendwie gleich den Turbo oder so. Na, der braucht schon ein bisschen Zeit, um was zu kreieren. Und das ist dann auch so ein Problem, wenn du jetzt, sag mal, viel mehr Einsatzzeiten hattest, jetzt da so eine abgespeckte Variante kriegst, immer nur so ein paar Minuten, dann willst du irgendwas versuchen und dann geht's auch schneller mal schief, weil du sagst, oh komm, mir läuft jetzt die Zeit weg, ich muss jetzt einfach mit dem Kopf durch die Wand gehen oder irgendwas. Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Und dadurch finde ich aktuell, stellt sich das da fast allein auf mit Teixeira eben auf dieser Außenposition. Ito haben wir noch, aber wir hatten jetzt gesagt, ja, die letzten Spiele hat das nicht mehr so funktioniert, weil das Spiel dann auch immer in so einer Phase war, wo es dann irgendwie anfing zu kippen, wo es dann etwas wilder wurde, wo dann auch der FCM dann nicht mehr so konstant quasi sich vor dem gegnerischen Strafraum festgespielt hat. Und das ist ja eigentlich die Situation, wo dann Ito seine stärksten Momente hat, wenn er dann wirklich an der Strafraumgrenze ins Dribbling gehen kann. Das haben wir dann diesmal auch nur einmal gesehen. Da ging er wieder ganz leicht durch, ne, wie das berühmte heiße Messer durch die Butter, ist dann auf der Grundlinie, aber dann hat er ihm den Kopf nicht mehr hochgenommen. Ne? Der Abwehrspieler hat schon die Grätsche angesetzt, lag schon am Boden und er spielt ihm das Ding in die Beine. War dann auch sehr, sehr ärgerlich. Aber das ist jetzt eben so eine Situation, wo du eben sagst, ja, da kann sich dann eben jetzt der Brian Teixeira beweisen. Bin mir nicht sicher, ob es wirklich zu einer Verpflichtung kommen wird. Es gab jetzt positive Zeichen von ihm, dass er was vorhat. Aufgrund der aktuellen Situation, die ich gerade angesprochen habe, kann er auch ein bisschen glänzen, weil alle anderen gerade so in einer Schwächephase sind. Und dadurch spielt er sich so ein bisschen in den Fokus. Ja, wie gesagt, er hatte Abschlüsse. Ich glaube, er hatte ähnlich viel Abschlüsse wie Barış Artık. Dass der gerade so eine Torflaute hat. Ne? Ich hatte es vor ein paar Wochen irgendwie schon mal hochgerechnet, dass es wohl mittlerweile, ich weiß nicht, alle 12 Stunden nur noch trifft.
Und deswegen wundern mich auch so ein bisschen die ganzen Diskussionen, ne, wer den FCM-Star so kaufen will. Ne? Weil, ja. Also nach dem Star schreien die Leistungen in der Saison jetzt bislang nicht. Ne?
Aber man muss ihm natürlich zugutehalten. Ne? Also er hat ja zuletzt oft kritische Worte gefunden, auch gegenüber den Mannschaftskollegen und hat da Klartext geredet. Und so war es dann auch diesmal. Ne? Er ist ziemlich sauer vom Platz gegangen, ist wirklich direkt in die Kabine nach seiner Auswechslung. Und dann habe ich mir so die Frage gestellt, oh, bockt er jetzt, kommt er jetzt wieder? Aber er kam dann wieder, ist dann die Runde mit der Mannschaft durchs Stadion gegangen und er hat sich auch wirklich sehr, sehr offen geäußert. Ne? Schon fast legendär, muss man sagen.
Wir haben heute keine 3 Punkte, lag vielleicht am Barış Artık heute. Ich hatte 200%ig auf dem Fuß, die habe ich nicht gemacht. Dass mir das passiert, ist für mich wirklich sehr, sehr hart. Da gehe ich mit mir auch hart ins Gericht. Trotzdem nehmen wir am Ende diesen Punkt mit. Wer weiß, wie wichtig dieser Punkt sein wird.
Ja, unglaublich wichtig auch so diese Einstellung, glaube ich, für die Mannschaft. Ne? Also auch wenn er da jetzt nicht getroffen hat und wie ich schon gesagt habe, nicht immer so überzeugt hat, aber
wichtig. Es ist ja auch so, ich meine, wenn du selbst sag mal Kritik äußerst, musst du ja auch selbstkritisch dann sein. Ne?
Und, genau, und das ist war ehrlich in dem Fall, jetzt,
ja? Ja. Und die beiden Situationen, die er angesprochen hat, ja, sag mal, beim ersten Mal war es, sag mal, ein technischer Fehler, der Ball kommt von rechts, er trifft ihn nicht mit dem rechten Fuß, bekommt ihn dann bloß ans Standbein. So habe ich habe mich dann auch, wie gesagt, ich bin ja dann sehr weit weg, wenn da was vor diesem Tor passiert, aber da habe ich mich auch gefragt, wollte er jetzt besonders clever sein und den bloß abtropfen lassen, aber es hat sich dann doch so bei Betrachten der Fernsehbilder rausgestellt, nee, das war nicht so beabsichtigt, wie es war, ne? Und das andere, ja, da war er gut freigespielt und eigentlich hat er 2 Optionen. Vielleicht war das auch so das Problem, dass er es selber etwas schneller macht oder aber direkt weiterleitet auf Teixeira, der noch rechts quasi mitgelaufen war in dieser Situation. Und vielleicht ist ihm genau das durch den Kopf gegangen. Mache ich jetzt A oder B und dann springt der Ball so ein bisschen unsauber weg und es gibt gar keinen Abschluss. Ja. Aber das war ja auch, fand ich in einigen Situationen auch das, was eben, ja, ich sag mal, auch die Leute hinter mir, ne, man hört ja immer so diesen Pegel, ne? Und da waren so einige Situationen beim FCM, weil ich gerade sagen, da ist man nicht zum Abschluss gekommen, als man sich eigentlich rangespielt hat, schon an den Strafraum. Dann stehen die da massiv und dann drehst du ab, also bist 20 Meter vorm Tor, traust dich dann nicht, komm, bring den doch irgendwie da noch rein, traust dich nicht, drehst dich nochmal um und spielst ihn erstmal ganz wieder zurück, ne, zum Innenverteidiger oder bis zum Torwart noch. Und ich glaube, das ist das, was die Leute so ein bisschen nervt, ne? Einfach so dieses, komm, mach doch was, probier's doch, wenn du so weit einmal bist, dann musst du nicht immer unbedingt den ganz sicheren Pass bringen, sondern dann versuch irgendwas, versuch den Gegner zu überraschen, kreier irgendwas, aber zeige, dass du wirklich gewillt bist, da ein Tor zu erzielen in so einer Situation. Ne? Hinten raus war es ja dann auch wieder so, das war dann, wo wir gerade bei Zuschauerreaktionen sind. Ne? Ich meine, wir sind dann mittlerweile in der 93. Minute gewesen und der Ball klatscht ja da gerade an den Pfosten. Du weißt, du hast jetzt noch irgendwie 1,5 Minuten oder so. Dominik Reimann hat den Ball in der Hand und meckert verzweifelt auf seine Innenverteidiger ein, dass die nicht kurz kommen, um das Spiel zu eröffnen. Warum? Warum, um Gottes Willen? Hau das Ding nach vorn, alle hinterher. Ja, mach's doch mal wie in der 4. schottischen Liga. Scheißegal, ja, es ist kurz vor Schluss. Da will ich hier nicht mehr irgendwelche Faxen sehen mit Kurzpässen und einer spielt dann noch. Also das sind so Situationen. Eine Sache, die ich vermisst habe jetzt auch in diesem Spiel, weil ich habe früh gesagt, weil die Außen eigentlich viel Platz hatten und ich fand, da Osnabrück nicht so gut besetzt war, also jetzt, was jetzt die Defensive betrifft, macht das Spiel breit. Aber was aufgefallen ist, ist, dass weder jetzt die direkte Innenverteidigung als Heber, Müller oder auch Fadli oder Njaka in der Lage waren, diese sauberen Diagonalbälle auf die Außen nach vorne zu spielen, so sagen wir diese 40-Meter-Pässe, ne? Das, was wir von Alexander Bittrov viele Jahre so gesehen haben, das funktioniert eben aktuell nicht sehr sauber und ich glaube, das ist so eine Sache, die man mal wieder etwas mehr trainieren sollte, denn über die Außen ist vieles möglich, wenn du da ins Dribbling gehst, aber wenn die Bälle da nicht gut ankommen, beziehungsweise so lange unterwegs sind, dass der Gegner sich stellen kann, dann verpasst du eben viele Situationen, wo du vielleicht relativ einfach in eine Abschlusssituation kommen kannst.
Guido, wir haben vergessen zu sagen, seit wann du FCM-Fan bist, ist mir aufgefallen. Das ist jetzt ein harter Cut, aber ist mir gerade, wo du über Zuschauerredaktion gesprochen hast, eingefallen. Ja. 1977, ja. Ich weiß es immer noch. Und deswegen hast du auch fast, also du hast es miterlebt, aber nicht als FCM-Fan wahrscheinlich, so am Rande diesen Europapokalsieg 1974 erlebt. So, wieder super Überleitung. Und da haben wir eine Sonderreihe unseres Podcasts zu. Und da gab es gestern, heute ist Donnerstag, am Mittwoch schon die vierte Folge, das Halbfinale. Ja, Frank Martin hat mit Uli Schulze gesprochen.
Jawohl, ja, der war ja der Held bei den Spielen gegen Lissabon. Einen Satz fand ich so besonders bemerkenswert von Uli Schulze, dass er gesagt hat, also so viel wie die da auf meinen Kasten geschossen haben, das hat die sonst in 10 Oberligaspielen. Stimmt, ne? Ja, aber na klar, also das ist wahrscheinlich das spektakulärste Spiel auf dem Weg zum Finale und dann zum Sieg gewesen. Ja. Also Lissabon war schon, und Heinz Krügel, der hat ja auch gesagt, so, das war sehr ungewohnt, was für ein Spektakel da in Lissabon im Stadion herrschte. Also das kannte man noch nicht so.
Betonschüssel, hat Uli Schulze gesagt.
Ja. Und ich meine, hier zu den DDR-Zeiten war es dann eher so, falls du die ollen Tuten noch kennst, aber da war halt schon, naja, gut, versuch was wert. Aber das ist eben sowas, natürlich, das ist auch bei den Spielern noch sehr, sehr präsent, und ich weiß, mittlerweile ist auch die fünfte Folge fertig, Helmut Gorbe mit seiner Frau, und da werden dann auch viele andere nochmal zu Wort kommen, gibt es auch viele historische O-Töne, das dann natürlich ganz stilecht dann am nächsten Mittwoch zum Finale.
Super. Direkt. Und auch am nächsten Mittwoch, am 8. Mai, da läuft auch ein Film im MDR Fernsehen. Der Kuh im De Kolb heißt er. 22.10 Uhr wollte ich auch nochmal darauf hinweisen. Ja, also nächste Woche Mittwoch ist, glaube ich, ein Feiertag sowieso für alle FCM-Fans. Und da könnt ihr euch eigentlich den ganzen Tag unsere Produkte anhören, anschauen und lesen. So, jetzt wollte ich aber noch über eine aktuelle Situation sprechen, nämlich die von Daniel Elfadli, die zum Ausgleich geführt hat. Du hast schon gesagt, es war so 30 Sekunden, glaube ich, nach Anstoß von Osnabrück.
Naja, nicht ganz so, aber es war so eine Situation, die hätte man eigentlich, aber da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass es manchmal so Situationen gibt, wo der FCM nicht so richtig in die Zweikämpfe kommt, und das war da auch wieder der Fall. Da hätte man schon 2-3 Mal vorher zuschnappen können, ist nicht passiert, dann ist er im Strafraum. Übrigens der Dreier, den ich so als schwächsten Mann bezeichnet habe, geht dann ins Dribbling, und dann, ja, ich glaube, das war dann so ein bisschen Kurzschlussreaktion von Elfadli. Also
vielleicht ganz kurz, er war ja gestern am Mittwoch in der Medienrunde, die Kollegin Sabrina Bromowski war auch vor Ort und hat auch die Frage gestellt, wie er das bewertet, und er meinte auch, ja, er hat den Gegner auch falsch eingeschätzt einfach in der Situation. Ja.
Ja, ja. Also ich glaube, er war, ja, wie soll man sagen, nicht so in der Bewegung drinne, und deshalb blieb ihm nicht mehr viel wie was anderes übrig, wobei vielleicht hätte er gar nicht hingehen müssen, ne? Also da war ja nicht mehr allzu viel, was er hätte machen können, selbst wenn er da Elfadli vorbei ist. Aber ja, gut, du musst da innerhalb von Sekundenbruchteilen irgendwas machen, und manchmal machst du eben Blödsinn und dann kommst du zum Elfmeter.
So, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Wir können das Spiel abhaken. 1-1 gegen Osnabrück, war danach so ein bisschen getrübte Stimmung. Wusste man nicht so richtig, was man mit anfangen soll. Situation im Abstiegskampf, lass uns dazu kommen. Weiter 5 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Rang 11 aktuell, noch 3 Partien. Sebastian fragt, reichen 37 Punkte zum Klassenerhalt? Guido.
Ja, durchaus möglich. Also ich habe ja mal geguckt, wie die anderen Mannschaften da unten jetzt noch auf Reisen sind oder was die noch zu machen haben. Also ich glaube, da ist jetzt keine Mannschaft, die wirklich alle 3 Spiele gewinnen wird. Und ich glaube, der FCM wird auch nicht alle 3 Spiele verlieren. Und insofern bin ich da immer noch relativ zuversichtlich, dass das vernünftig über die Bühne geht. Zwar nicht so, wie viele von uns gehofft haben, aber dass es zumindest nicht zum Super-GAU kommt. Ja, du hast jetzt Kaiserslautern, so ein Duell, in dem das im Prinzip fast selbst in der Hand hast, klar machen kannst, klar, eigentlich. Ja. Ne? Und die sind jetzt nicht die Übermannschaft, haben jetzt aber vielleicht zum ziemlich ungünstigen Zeitpunkt auch diese Big Points da in Kiel geholt. Aber andererseits, ich meine, hey, wir haben in Kiel auch gewonnen. Und deshalb, also Kaiserslautern ist sicherlich nicht die Übermannschaft. Und ich traue da dem FCM was zu, ob es zum Sieg reichen wird, ist ja die Frage, wie viele Elfmeter wir kriegen.
Nein. Wir haben schon gesagt im Vorgespräch, die Standardstatistik ist mittlerweile ganz gut eigentlich.
Es läuft. ich glaube eben, dass man in Kaiserslautern durchaus was holen kann. Die werden auch nicht irgendwie Hurra machen, das können sie eh nicht. Und insofern wenn das so mit ein bisschen Abtasten ist und irgendwann muss ja auch der Knoten wieder platzen, dass da mal was aus dem Spiel heraus funktioniert.
Also das können sie eh nicht. Das war jetzt schon ziemlich abwertend gegenüber dem DFB-Pokalfinalisten wieder. Abwarten. Sowas rächt sich immer, solche Sprüche, ja?
Ja, ich meine, die haben sich gegen Drittligisten qualifiziert, ne, für das Finale.
Wo ist der FCM? Wo ist der FCM, frage ich da mal an der Stelle.
Ja. Nee, ich meine, also das ist jetzt nicht, glaube ich, jetzt nicht so eine Mannschaft, die da jetzt groß Hurra spielen wird. Ja. Also die wissen natürlich auch um die Situation, wollen da sicherlich nicht ins offene Messer laufen. Und insofern geht da auf jeden Fall was. Dann müssen wir eben einfach schauen, ob diese Situation eintritt, von der ich immer schon gesprochen habe, wenn dann irgendwie noch was nötig ist. Ich glaube, auf Greuther Fürth können wir uns jetzt nicht mehr verlassen. Die haben mich am Wochenende ziemlich überrascht. Ich dachte da schon, aber die müssen nicht mehr viel machen, liegen da deutlich zurück. Und dann schießen die 5 Tore in Wiesbaden, lassen noch eine Elfmeter liegen und eine 1000-prozentige, musst du dir mal im Rückblick angucken, 3 Meter vorm leeren Tor.
Ne? Die haben Lust noch, ne?
Ja, also das ist unschön gewesen. Aber ja, gut, so weit sind wir noch nicht. Also am besten ist, machst am Samstagabend da den Deckel drauf und dann musst du nicht mehr lange lamentieren.
Dann geht es nämlich noch gegen Fürth, du hast es gesagt, und gegen Düsseldorf auswärts zu Hause. Für die geht es wahrscheinlich auch noch um einiges am letzten Spieltag.
Ja, wobei ich ja immer da so diese Hoffnung habe, das ist dann vielleicht für die safe, dass eben der Relegationsauftritt dann sicher ist. Das heißt, nach oben geht nichts mehr, rausfallen kannst du da nicht mehr. Und dann ist es vielleicht eben wirklich im Hinterkopf, zum einen willst du den Rasen nicht mehr kaputt machen, zum anderen willst du hier keine Sperre einhandeln oder dich verletzen. Ja, sind aber Spekulationen und am besten ist, wir lassen es nicht so weit kommen.
So, wieder ein schönes Schlusswort auch zu dem Thema. Wie gesagt, die ganz viele Fragen, die habe ich mir jetzt noch notiert, aber zur Kaderplanung, die werden wir auf jeden Fall bestenfalls schon nächste Woche nochmal in einer Sonderfolge besprechen. Das würde dem Ganzen jetzt nicht gerecht werden, das jetzt hier zu machen. Aber ein Thema würde ich gerne noch aufgreifen, und zwar Bahnfahren mit dem FCM. FCM-Fans, die Bahnfahren. ODEC hat gedroht, Bahnbetreiber, FCM-Fans auszuschließen, beziehungsweise stehen zu lassen, einfach nach mehrfachem Vandalismus. Du hast deine Meinung dazu schon kundgetan im Radio und auch online. Kann man gerne nochmal nachlesen. Ich verlinke den Artikel auch im Podcast in den Shownotes. Du fändest das nicht ganz so gut.
Ja, also so eine Kollektivstrafen sind ja sowieso immer blöd, ne? Also sich da jetzt irgendwie hinzustellen, weil ich habe ja natürlich auch nochmal so ein bisschen Rücksprache gehalten. Und die ODEC war jetzt bei 2 Spielen betroffen. Das eine war Hertha.
Und Hansa.
Und Hansa jetzt eben, ne? Und wenn du denn einfach mal siehst, wie viele Fans wirklich unterwegs sind, ja, und die kommen ja wirklich aus allen Himmelsrichtungen, allem, wie willst du, sag mal jetzt zum einen, dem Verein aufbürden, da irgendwas besser zu kontrollieren oder zu steuern oder da irgendwas oder sich hinzustellen, ja, dann müsst ihr Busse oder sonst was organisieren. Also erstmal ist das ist ja fernab jeglicher Realität. So, und dann musst du eben auch sehen, im Fall des Rostock-Spiels, ja, da waren, glaube ich, von einer Gruppe von 8 bis 15 Personen die Rede. Es war irgendwie Verschmutzung und Aufkleber und ja, Kritzeleien. So, ja. Ja, aber ich habe es ja, du hast es angesprochen, ich habe ja meine Meinung schon kundgetan. Wenn du das mal hochrechnest, das ist ja wirklich so ein kleiner Bruchteil. Und da jetzt auf dieser Basis zu sagen, wir nehmen jetzt keine FCM-Fans mehr mit, halte ich mehr als schwierig. Natürlich ist alles, was da irgendwo passiert, völlig unnötig und da sollte sich jeder selbst hinterfragen. Aber eine Kollektivstrafe ist da trotzdem überhaupt nicht angebracht.
Darf ich nicht mehr unbeliebt machen?
Na, mach doch.
Ich fand das sowieso. Dankeschön. Aber ich fand das an der Stelle erstmal ein gutes Zeichen vom Bahnbetreiber zu sagen, pass mal auf, das geht so nicht weiter. Weil das geht ja so nicht weiter. Da sind wir uns ja alle einig. Was soll das? Auch wenn das nur 5 Leute sind. Es sind FCM-Fans. Die sind auch irgendwo in Gruppen unterwegs. Die sind nicht alleine unterwegs. Warum gibt's dann da nicht in der Fanszene irgendwelche selbstreinigenden Kräfte? Warum sagt der FCM dann im Anschluss, wir sind überrascht davon? Wenn man das nicht mitbekommt, da fängt's schon an, das Problem, finde ich.
Ja.
Also ich fand das vom Bahnbetreiber ein gutes Zeichen. Na klar, das ist wahrscheinlich auch rechtlich schwierig. Fanhilfe hatte schon angekündigt. Kollektivstrafe auch blöd, bin ich auch bei dir. Aber trotzdem, grundsätzlich finde ich das ein super Zeichen und ich finde es auch immer schwierig, dass sich da alle aus der Verantwortung ziehen und sagen, das sind Einzelne.
Dann sage ich dir nochmal. Offensichtlich hatte sich die Udek gar nicht an den FCM vorher schon mal gewandt.
Ja, aber ganz ehrlich, wenn der FCM nicht mitbekommt, dass die Udek da schon mal Alarm gemacht hat, dann haben sie da an vielen Punkten
ich irgendwie versagt. Ich habe nachgefragt bei der Fanbetreuung und es gab direkt sogar nach Rückankunft aller Fans in Magdeburg ein Treffen von Fanbetreuern und Bundespolizei, die auch zivil in den Bahnen unterwegs war, und die haben sogar ein positives oder eine positive Bilanz gezogen und haben gesagt, keine besonderen Zwischenfälle.
Ja, ist ja in Ordnung, aber trotzdem ist dann irgendwo ist ein Problem, wenn ich das nicht mitbekomme und dann noch sage, wir sind überrascht. Und das mit der Udek, also da gab es ja schon mal Kontakt, das war ja nach dem Hertha-Spiel schon mal Thema.
Es gibt ja ständig Kontakt, ich wusste es gar nicht, also es gibt da wirklich so eine AG-Fanreisen und es gab mehrere Videokonferenzen zwischen all diesen Beteiligten, wo man sich ständig austauscht sogar. Ja, aber ich sage auch, wie willst du das kontrollieren? In wie viel Gruppen fahren die? Einige fahren einen Tag vorher, andere fahren ganz früh morgens, andere kommen auf den letzten Drücker. Wie viele Leute willst du als Verein abkommentieren? Und dann stehst du da in jedem Waggon irgendwo in so einem Zug und sagst dann immer, aber passt jetzt mal auf. Also ich habe gehört, es gibt zum Beispiel jetzt, ich sag mal, in puncto Verschmutzung, es gab sogar schon häufig Bemühungen, dass man dann gesagt hat, Leute, diese Abfallbehälter sind so klein, die kommen da dann irgendwie mit ihrem ganzen Zeugs an, wo sollen die hin damit, ne? Schmeißen es irgendwann in die Ecke, weil da nichts ist. Da hat man jetzt von Fanbetreuungsseite teilweise selbst große Müllsäcke mitgebracht, die in den Waggons deponiert, damit da nicht der ganze Scheiß am Ende rumliegt, auf Deutsch gesagt. Und es ist aber einfach schwierig. Man stößt da einfach an personelle Grenzen auch. Und das muss einfach bei jedem Einzelnen im Kopf sein oder bei demjenigen in der Gruppe, der noch nüchtern ist, der dann einfach zu den anderen Jungs sagen muss, mach da keinen Quatsch. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist aber nicht ein FCM-typisches Problem. Wie viele Zehntausende Fans fahren jedes Wochenende durch die Bundesrepublik? Ich hab irgendwo eine Zahl gelesen, der Schaden nach Fußballspielen oder rund um Fußballspiele für die Deutsche Bahn, gibt ja mehrere Deutsche Bahn im Jahr, 2 Millionen. Ist natürlich viel zu viel, aber andererseits, die nehmen auch sehr, 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 sehr viel Geld ein.
Ja, das stimmt, aber auf der anderen Seite, natürlich hast du recht, das ist kein FCM-Problem, aber ich finde es gut, das wollte ich nur nochmal klar machen, so dass es jetzt mal aufploppt und dass man darüber diskutiert. Also, ja. dass der Bahnbetreiber auch mal sagt, ey, das geht so nicht. Ne?
Aber es ist eben aber auch schwierig, wir haben das tatsächlich unter der Woche schon so verschiedenfach auch diskutiert und haben auch gesagt, vielleicht ist wirklich die einfachste Lösung, wenn man jetzt zumindest für bestimmte, also in bestimmten Regionen oder für bestimmte Strecken Züge wirklich nur für Fußballfans lässt, also reine Fanzüge, wo man gar nichts mit macht, wo dann sage ich mal, okay, wenn da jemand seinen Scheiß hinklebt, klebt der Nächste eben da beim nächsten Mal irgendwas anderes drüber, dann ist es so, wo man dann sagt, okay, da kannst du jetzt aber auch keinen Standard erwarten, kannst jetzt nicht so viel Schaden anrichten. Aber dann sind die unter sich, dann wissen die, was sie erwartet und kein anderer wird belästigt. Vielleicht ist das so ein Ding.
Ist der Fußball so wichtig, ja? Das also tue ich mich auch wieder schwer.
Nee, aber hast du aber letztendlich weniger Schaden, weniger Probleme. Wenn du sagst, ja, du löst es los von anderen Reisenden, die sich in irgendeiner Art und Weise belästigt fühlen, ja, so, dann weißt du, okay, wenn du da fährst, dann kannst du eben nicht erwarten, was da groß an Luxus irgendwie in diesem Zug stattfindet, sondern du fährst da einfach von A nach B und es sieht eben aus wie in der Bronx. Ja.
Da sieht es mittlerweile auch an manchen Ecken ganz schön aus. Also ich glaube, das ist auch ein Thema, da kann man auch nochmal drüber diskutieren. Vielleicht machen wir nochmal eine Sonderfolge dazu, oder? Also
kann man durchaus mal machen.
Ja, es hat auf jeden Fall auch die Menschen bewegt. Ich kann nur sagen, die Abrufzahlen der Artikel von uns dazu waren sehr gut, von daher.
Mhm. Ja, ich glaube, Thema, ja, das spaltet natürlich auch. Ne? Das sind die normalen Leute, die nur gelegentlich dann auf so eine Horde treffen, sage ich jetzt mal überspitzt, und dann sagen, um Gottes Willen, ach ja, ist ja schon wieder Fußball so ein Mist.
Naja, es fängt ja schon damit an, dass da ein Bahnhof teilweise gesperrt wird quasi. Habe ich die Geschichte, glaube ich, im Podcast erzählt. Ne? Das war, glaube ich, bei dem Rostock-Spiel, als Rostock hier war. Ja, da war es, glaube ich, wo dann der Neustädter Bahnhof da quasi zu war und dann kommen da Kinder an und können da nicht rein.
Aber es ist ja so verrückt, es ist ja jetzt auch nichts Neues. Ne? Ich erinnere mich, der eine oder andere vielleicht auch, vor vielen, vielen Jahren, der erste FC Magdeburg, letztes Auswärtsspiel in Bischofswerda, zeitgleich Fortuna Magdeburg gegen Dresden hier in Magdeburg, ein Sonderzug, der in Magdeburg losfuhr. Im Zug nur Fans, Polizei und ein Abteil, das unter das Dach mit holländischem Dosenbier gefüllt war. Und dieser Zug sollte eigentlich nirgends halten. Und wir sind dann durch die Bahnhöfe durchgerollt und da stand alles voller Polizei, wo ich auch dachte, Mensch, Leute, ist das alles nötig? Dann haben sie uns auf freier Wildbahn da irgendwo anderthalb Stunden stehen lassen. Da sind manchmal so Sachen, aber das, klar, das war, ich weiß es nicht mehr, 1996, 97.
Es ist nicht nur der Vandalismus, ja, ne? Es ist auch auf der anderen Seite überzogene Polizeieinsätze teilweise, ja, gehört auch dazu. Ja. Deswegen, ich komme immer mehr zum Schluss, wir machen nochmal eine Sonderfolge dazu.
Kilo. Scheint dringend nötig zu sein.
Scheint dringend. Wir sind ja auch unterschiedlicher Meinung, das finde ich auch mal gut, dass wir hier mal ein bisschen diskutieren.
Ja, dann hören wir doch mal deine Stimme.
Was? Ja, super. Aber es reicht jetzt auch. Ich muss mich schon mehr verräuspern. Deswegen machen wir jetzt den Schluss nach einer halben Stunde. Vielen Dank, Guido, für deine Expertise. Wir hören uns hier in der kommenden Woche wieder. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wer es noch nicht getan hat, abonniert uns bitte bei Spotify, iTunes und Co. Unbedingt 5 Sterne dalassen, in unsere Facebook-Gruppe kommen und ansonsten nächste Woche wieder zuhören. Bis dann.
Ciao, ciao.
Neues vom Krügelplatz. Alles rund um den FCM. Als Podcast und jederzeit in der kostenlosen ARD-Audiothek-App.